Künstliche Intelligenz verändert echt gerade alles, vor allen Dingen in der Kreativbranche. Doch wie gehen wir mit der KI-Revolution um? Was sind die Chancen und was sind die Risiken? Willkommen zu Off the Record, dem Podcast zu KI in der Medien- und Kreativbranche. Mein Name ist Paul Elvers und ich bin verantwortlich für die KI-Initiativen der Funke Mediengruppe. Und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die ganz nah dran sind am Thema KI. Auch heute habe ich wieder einen spannenden Gast bei mir, Max Lederer, Chief Innovation Officer bei Jungfernmatt. Viel Spaß mit dieser Folge. Lieber Max, willkommen bei Off the Record. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Freue mich sehr.
Cool. Du bist Chief Innovation Officer bei Jungfernmatt, einer inhabergeführten Kreativ- und Werbeagentur aus dem Herzen von Hamburg, aus dem Karolinenviertel. Ihr seid mittlerweile international tätig, habt viele Büros in Ländern, sozusagen überall in der Welt und steht eigentlich für kraftvolle, unerwartete Ideen mit außergewöhnlicher Wirkung. So würde ich jetzt mal beschreiben.
Super zusammengefasst.
Und man kann, glaube ich, schon sagen, ihr seid eine der kreativsten Werbeagenturen, die es gibt hier in Deutschland. Habt viele coole Kampagnen geprägt, wie ich finde. Sachen, die mir hängen geblieben sind, sind die Geiz ist geil Kampagne von Saturn, schon ein paar Jahre her. Oder auch der Ohrwurm ist mir egal von der WVG. Aber auch Kampagnen wie die Sixt-Werbung mit Merkel oder die supergeil Werbespots für Edeka. Und bestimmt viele weitere krasse Spots, mittlerweile wahrscheinlich auch mit KI. Das gilt es jetzt gleich herauszufinden. Ich freue mich auf jeden Fall total, dass du da bist und dass wir gemeinsam darüber sprechen, wie KI euch und eure Branche und eure Arbeit verändert.
Ja, ich freue mich wirklich total, heute hier zu sein mit dir.
Cool. Bei Off the Record wollen wir ja nicht nur quasi über das sprechen, was euch gerade beschäftigt als Menschen, die mit KI zu tun haben, sondern euch auch ein bisschen vorstellen als Person. Deswegen würde ich total gerne mit dir ein bisschen durch deinen persönlichen Werdegang gehen und vielleicht, bevor wir damit einsteigen, noch kurz erwähnen, wie wir uns eigentlich kennen, weil ich finde, das sei ja auch eine lustige Geschichte.
Ja.
Nämlich über die Kita.
Ja.
Ja.
Ja, stimmt. Wir waren unsere Kinder in der gleichen Kita gehabt, ne? Und sind uns da immer den Weg gelaufen und haben uns irgendwie nicht aus den Augen verloren. Und ich glaube, man kann sagen, ein paar Jahre später gemerkt, dass uns beide das Thema KI umtreibt. Deswegen, ich freue mich wirklich über die Einladung, weil ich finde, wir haben auch eine persönliche Verbindung und es ist ein schönes Format.
Absolut, cool, ja. Du hast deinen beruflichen Werdegang, kann man so sagen, eigentlich begonnen in Stuttgart mit einer Ausbildung als Grafikdesigner und im Bereich Kommunikationsdesign. Bist du eigentlich auch Stuttgarter?
Ja, ich bin eigentlich Schwabe, ich komme aus der Nähe von Tübingen, also noch ein kleineres Dorf, so richtig Bauernhof und Kühe und so. Ja, und war dann so der klassische School-Dropout. Also meine Eltern waren LehrerInnen, meine Mutter war sehr gut vernetzt in dem Kollegium und es hat ja eigentlich das Herz gebrochen, dass ich rausgefunden habe mit 16, dass man sich in Deutschland mit 16 selbst von der Schule abmelden darf.
Krass.
Ja, und das habe ich dann gemacht in der 11. Klasse oder so, weil es einfach nicht funktioniert hat. Ich hatte da schon so Probleme mit Autoritäten, weiß ich nicht, linearem Lernen und so. Und dann war aber klar, okay, du kannst jetzt irgendwie nicht nichts machen. Und ich habe da viel gezeichnet früher und so. Und dann bin ich mich beworben auf so einer Schule und habe quasi eine Berufsausbildung, ne, so eine Berufsfachhochschule gemacht, so, zum Grafikdesign. Genau, staatlich geprüften Grafikdesigner. Also ich bin eigentlich Artdirektor, würde man bei uns in der Branche sagen.
Okay, cool, ja.
Und kam dann nach Stuttgart, habe dann da noch bei Mercedes-Benz irgendwie geschichtet. Das war immer so der Weg, nochmal schnell ein bisschen Geld zu machen und bin dann wirklich komplett ohne Plan nach Hamburg. Wollte eigentlich Musik machen, aber darüber reden wir heute nicht. Und um ein bisschen Geld zu verdienen, habe ich dann tatsächlich über die Musik jemanden kennengelernt, der war bei Kabel Numedia. Das war, fand ich, so der hottest Shop in dieser Dotcom-Zeit.
Was haben die gemacht?
Die haben für unglaubliche Summen Geld Websites hergestellt für große Marken, die keine Funktion hatten.
Okay, also das klingt jetzt wirklich voll nach Dotcom-Bubble.
Ja, also es ist ein bisschen Opa erzählt vom Krieg, aber ich finde es auch ganz gut, dass wir da starten, weil ich jetzt zum ersten Mal, also das ist jetzt schon 25 Jahre her, ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem beruflichen Werdegang das Gefühl, ich habe einen Erfahrungsraum irgendwie, aus dem ich schöpfen kann. Und der war diese Zeit, ne? Weil wie du sagst, es war so, es war eine Schanze, es gab in jeder Altbauwohnung irgendeine Bürogemeinschaft, dann kamen die ersten Steuerzahlen, Nachforderungen, weil keiner wusste, wie das geht. Alle waren irgendwie so selbstständig und es war wirklich sehr viel Geld im System. Wir hatten Google noch nicht gesehen, also wir reden jetzt noch so über die Browserkriege, ich war dabei, aber halt so, wer sich noch erinnert, so, es gab eben noch einen total unsortierten Markt, es gab jetzt natürlich die erste technologische Infrastruktur, Leute hatten Modems zu Hause und Internet. Ich hatte null technologische oder digitale Erfahrung. Meine Ausbildung war, also ich habe den Abschluss, glaube ich, gemacht, 99. Das war eine Grafikdesign-Schule. Wir hatten 2 oder 4 Stunden, glaube ich, DTP in der Woche, durften einen gemeinsamen Rechner benutzen. Desktop Publishing.
Okay, das war also dann haben wir ETV-Unterricht.
Genau, dann haben wir Quark Express, also schon Grafikprogramme benutzt. Ja. Quark Express, erste Version von Photoshop. Wir hatten aber sonst Fotografie auch durchaus selber entwickelt und haben gezeichnet und viel von Hand gemacht. Typografie zum Beispiel hatten wir einfach Sachen aus dem Computer ausgedruckt, dann die Buchstaben so von Hand spationiert und so, ich erzähl's.
Ja.
Bisschen zu viel, aber und das heißt, diese Atmosphäre in diesen Agenturen war so, es gab gar keine Ausbildungsräume, es gab keine Universitäten für digitale Medien, das heißt in der klassischen Internetagentur, Digitalagentur wie Cabinu Media war das so, die ArtdirektorInnen waren natürlich klassische Print-Leute, die haben sich einfach neue Auflösungen so dran geschafft. Texter und Texterinnen, klar, das waren so Redakteure eher, die kamen auch so hier aus dem Bereich Journalismus oder eben ja schon aus der Werbebranche. Und Konzept, was jetzt UX heißt, also wirklich, wie bewegt sich ein User durch so ein Umfeld, das haben dann so Humanistikstudienabbrecher gemacht. Und die ganzen Tech-Leute waren viel so russische Informatiker und so. Und deswegen war der Vibe halt immer so, es kam eine neue Technologie, es gab damals Animations Tool, Flash, weißt du das noch weißt?
Ja.
Konnte man Sachen animieren im Browser.
Ich erinnere mich.
Man wusste nicht, wie das geht. Dann gab es ActionScript, man konnte das programmieren und man hat es einfach ausprobiert.
Ja.
Und warum habe ich gesagt, haben wir viel Geld bekommen für Websites ohne Nutzen? Na, diese Websites haben wir die Marke dargestellt, das ist schon ein Nutzen, aber du konntest da zum Beispiel keinen Händler anrufen, du konntest da keinen Kaufabschluss tätigen. Und ich glaube, was ich mir schon erhalten habe aus der Zeit, auch wenn ich jetzt mit vielen Menschen spreche, die ich damals kennengelernt habe, ist dieses, keine Ahnung, wie das geht, wir probieren es einfach.
Ja.
Und dieses Wissen, ein Freund von mir hat mal gesagt, wir haben halt irgendwie das verstanden gehabt damals schon, dass morgen nicht so sein wird wie gestern.
Mhm. Okay. Und du hast quasi on the fly das gelernt, was du da zu tun hattest.
Ja.
Genau. Ich finde es super spannend. Vielleicht können wir gleich hier einen kurzen Break machen, einmal kurz reflektieren, weil was mich total sozusagen jetzt wo ich gerade dran denken muss, ist, wie viel Ressourcen und Energie da reingesteckt wurde, solche Websites zu bauen. Hm. Und wenn man das mal fast forward nach heute bringt, wenn ich sozusagen wahrscheinlich das gleiche gevibe-coded bekomme, also da sitzt jemand, der kann nicht programmieren mit einem Chat-Interface und wahrscheinlich eine ähnliche Seite bauen würde. Also das ist doch absurd, oder?
Naja, aber ich finde halt schon, also die Wahrheit ist ja auch damals, und das, ich würde sagen, meine Beobachtung so der letzten Panels, Diskussionen, oder jetzt neulich BVDW-Veranstaltung von dem KI-Cluster am Montag, so das Thema, was ist denn jetzt die realistische Einschätzung, wie viel ist jetzt Hype? Und du siehst jetzt schon so der Gartner-Hype-Cycle, wir sind schon über die Kurve und Umfragen zeigen, dass CMOs sagen, oh, das hat nicht delivered. Der Microsoft-CEO hat vor 2 Wochen gesagt, wir müssen jetzt die Expectations wieder runterschrauben, wir werden keine AGI bauen. Was sich aber verbindet, finde ich, damals wie heute haben Menschen gesagt, das wird alles verändern, so. Mhm. Damals wie heute haben Leute gesagt, nee, so schlimm wird's nicht. Und so ein paar Businessmodelle, die werden sich vielleicht ein bisschen anpassen müssen. Ich glaube, was wir schon auch alle erlebt haben, ist, es dauert dann schon länger, als man denkt. Und es kommt aber alles viel schneller, als man es erwartet. Also zum Beispiel, da war es auch eine Zeit lang, ich weiß noch so, dann in den ersten 10 Jahren, 2000er, war es so, wann kommt denn jetzt wirklich Mobile? Also wirklich Mobile First. Und dann, wann kommt es denn jetzt? Und es hat dann eben das Device gebraucht, das iPhone, wo auch alle am Anfang gesagt haben, das ist Quatsch und überteuert und bescheuert. Und das hat ganz so einen Markt eröffnet. Es ist auch genau wie heute so, dass ganz viele Business-Ideen natürlich gestorben sind. Ja, und manche Sachen vielleicht auch noch gar nicht reif waren für diese Zeit. Und ich glaube, man tut gut daran, egal in welcher Branche man gerade ist, sich so ein bisschen vorzustellen oder was ich vielleicht den Leuten mitgeben kann. Es gab da auch so ein bisschen, ich meine, ich war auch sehr jung, aber wir waren auch so ein bisschen angstbefreit.
Ja.
Also jetzt nicht Angst, dass das Internet was kaputt macht, sondern ich meine, Cabinu Media ist dann insolvent gegangen, das ist auch alles offen, es gab sogar eine Hausversuchung, das war dann für uns irgendwie so, dann ist das halt mal so, dann geht jetzt mal ein Unternehmen kaputt, schlimm und so, aber und dann hat man was Neues ausprobiert, ne? Und diese Neugier und diese Lust so und eben diese, ja, vielleicht auch Angstlosigkeit, glaube ich, ist ein guter Berater für die Zeit, in der wir jetzt sind.
Ja.
Ich meine nicht, Rücksichtslosigkeit, ja, ich bin auch, können wir später drüber reden, ich finde wichtig, dass wir solche Technologien die Risiken richtig einschätzen und dass wir die auch regulieren und auch Transparenz herstellen, aber ich nehme vor allem in Deutschland jetzt eben schon auch wieder sehr stark wahr, so wie Gentechnik und es gibt einfach so eine Technologiefeindschaft, die grundsätzlich erstmal die furchtbarsten Szenarien aufmalt.
Ja, da müssen wir auf jeden Fall gleich noch mehr drüber sprechen. Du warst ja dann, wenn man wieder auf deinen Werdegang eingeht, glaube ich nur ein Jahr bei der Kabel New Media und bist dann zu InterOne gekommen, einer Kreativagentur, glaube ich auch.
Eine Digitalagentur, Digitalagentur von BBDO, genau.
Ja, und warst da 13 Jahre
tatsächlich. 16 Jahre.
16 Jahre, ja. Wahnsinn.
Ein ganz loyaler Mensch. Ja, das war dann auch wieder so Zufall, also auch, weil ich gar nicht so ambitioniert war in der Zeit. Ich saß eben auf einem großen Kundenetat, das war BMW damals. Kabel New Media ging insolvent, wurde verkauft. Deswegen bin ich einfach mit diesem Kundenetat quasi da mitverkauft worden. Hat sich einfach meine Visitenkarte geändert. Interessanterweise, wir sind ja wieder Lead-Agentur für BMW. Also dieser Kunde, diese Kundenbeziehung hat sich durch mein, ja, kann man schon sagen, Leben durchgezogen. Was auch irgendwie reiner Zufall ist, aber was dann irgendwann auch einen Erfahrungsraum bietet, auf den du dann halt aufbaust.
Klar.
Zu der Marke habe ich schon eine enge Verbindung immer noch.
Und hat sich da viel für dich verändert in diesen Jahren bei InterOne? Was würdest du sagen, was beschreibt diese Zeit so, was du da gemacht hast?
Ja, ich würde sie vielleicht ein bisschen als Rampe aufbauen für, was ist anders da, wo ich jetzt bin. Also das war das klassische Network so und wir erleben ja jetzt, du hast es schon gesagt, wir gelten ja als eine der letzten beiden großen unabhängigen Agenturen, alle anderen Agenturen, also auch große Traditionsmarken hier aus dem Hamburger Raum, wurden ja verkauft. Und je nachdem, wie dieses Kommunikationsnetzwerk agiert, ist es dann sehr unangenehm oder ein bisschen unangenehm. Aber wenn man hier mit die Kollegen befragt in Hamburger Agenturen, wirklich in Traditionshäusern mit einer Legacy, die ihren Namen ändern müssen und die dann plötzlich krasse Margenziele kriegen, das ist schon heftig. Und ich kam genau aus dieser Welt, also bin dann da irgendwann so ein bisschen die Leiter hochgeklettert, habe Verantwortung übernommen, bin dann in Führung gekommen, aber eher aus dem ähnlichen Antrieb wie der Schulabbrecher, weil ich mit vielen Entscheidungen meiner Führungskräfte einfach nicht einverstanden war und ich dachte, ich kann das besser so. Ich war da wirklich nicht so ehrgeizig. Es war eher so, dass ich dachte, nee, und habe mich da gerieben. Und dann kamst du aber an den Punkt, wo du dann gemerkt hast, in so einem Network, das eben international agiert und das aus New York gesteuert wurde, hast du ganz wenig Handlungsspielraum. Und das heißt, ich hatte dann zum Beispiel, wenn ich Teamverantwortung hatte und ich wollte irgendwie über finanzielle Dinge entscheiden, musste das halt durch drei, weiß ich nicht, Gremien, Kreise, Finanzer und dann kam einfach eine Excel-Liste zurück und die haben gesagt, das geht nicht. Und das ist vielleicht so ein Learning, dieses in so einem System, das sehr Budget- und Margengetrieben ist, irgendwie funktionieren. Was ich da auch gelernt habe, ist schon eine Nähe zu technologischen Talenten, digitalen Profilen, Developern, so, das sind Menschen, die eine besondere Art von Prozess, von leanen Arbeitsumfeld, von ganz klar definierten Vorgaben brauchen. Also ich hatte so einen Lead-Developer, da war das so, wenn das Briefing halt irgendwie zu rotzig war, dann hat er dich einfach abtropfen lassen. Und warum erzähle ich das? Weil in dieser Zeit gab es dann so ein bisschen, also wir sind jetzt so in 2010 ungefähr, gab es so diesen Wettlauf, welches Agenturmodell setzt sich durch? Und viele haben gesagt, die Digitalagenturen schaffen das, die müssen nur ein bisschen Storytelling lernen, dann geht das. Und dann haben die sich so Kreative geholt und die Kreativagenturen, wie auch Jung von Matt damals, haben dann eben zum Beispiel ehemalige Kabel New Media Leute eingestellt. Ne? Bernd Krämer hat da die Digitalabteilung geleitet. Und ich habe dann in der Zeit gemerkt, dass das schon eben auch eher ein kultureller Change ist als ein technologischer, also dass es darum geht und konnte darauf dann auch, finde ich, später viel von meiner, ja, kann man schon auch sagen, Karriere aufbauen, dass ich eher so eine Dolmetscher-Funktion hatte. Also wo man dann gemerkt hat, okay, das funktioniert eben nicht nur auf so einem Steckplatz, wie das manchmal auch in so großen Konzernen sich dann eben ausgedacht wird, alle sollen kollaborieren, wir kaufen 5, 6 Marken und dann funktioniert das, sondern es geht darum zu verstehen und wertschätzend mit allen Teilen sozusagen dieses Arbeitsprozesses umzugehen. Und daran scheitern wirklich viele. Also es klingt banal, aber es ist einfach so, wir sind als Menschen dazu ein bisschen zu verdammt, dass wir unseresgleichen einfach besser behandeln. Das heißt, wenn deine Führungskraft die Farbe rot mag und du willst was Blaues erzählen, jetzt mal ganz vereinfacht, hast du es schwerer als die alle rot sagen. So. Das würde ich aus der Zeit mitnehmen. Und der Wechsel zu Jung von Matt war dann wirklich wie Tag und Nacht. Jung von Matt zu der Zeit, muss ich auch sagen, war nicht so eine Agentur, in die ich mich rein verlieben hätte können. Ich fand, dass es damals sehr für so eine klassische Werbewelt stand, mit viel auf die Brust trommeln und irgendwie sich Preise umhängen. Habe mich nicht sehr digital wahrgenommen und habe dann aber auch gemerkt, so da Peter Figge kennengelernt, unseren CEO, der wirklich auch so eine Mentorenrolle in meinem Leben eingenommen hat und der gesagt hat, hey, hier ist Platz, du kannst hier was bewegen, du kannst hier was verändern. und dort dann eben gemerkt habe, dass es genau diese Challenge war. Es gab dort viele digitale Angebote, die über die Jahre so angedockt wurden oder auch mal irgendwie, wo ein Team um jemanden rumgebaut wurden. Also wir haben Performance-Angebote, Media-Angebote, es gab eine Tech-Digitalagentur Next und so weiter. Und eine meiner ersten Aufgaben war dann, so eine Digitalagentur mit einer Werbeagentur zu mergen, weil wir dann gesagt haben, 2016 gibt es keinen Grund mehr für eine Digitalagentur. Mhm. Das sind ja auch so Phasen dann, ja. Also vielleicht ein bisschen weit ausgeholt, aber gar nicht so schlecht für das, was jetzt kommt, weil es geht dann auch um so Sachen wie Jobtitel. Plötzlich hießen dann alle Art Director Digital. Mhm. Das haben wir zum Beispiel vor ein paar Jahren auch einkassiert, weil wir gesagt haben, kein Mensch unter 30 will mehr Digital heißen. Das ist einfach so. Aber das zeigt ja auch immer so ein Schlaglicht auf so eine Phase, wo das ganz wichtig ist, dass alles sich um so einen Themenkomplex gruppiert.
Ja.
Dann wird der Themenkomplex irgendwann eine Commodity und dann geht's halt weiter. Und ich glaube, okay, dass ich diesen Prozess schon so ein paar Mal durcherlebt habe und eben dann auch da erlebt habe, okay, du musst eben anders mit einem gold ausgezeichneten Kreativteam reden, als mit einem Team von Frontend-Devs zum Beispiel.
Also würdest du sagen, viel hat mit dem Thema Arbeitskultur zu tun?
100%, ja.
100%?
Ja, ich würde sagen 100%. Also auch jetzt wieder, man muss ja auch nicht jetzt alle Menschen irgendwie nur noch Machine Learning-Kapazitäten einstellen,
ja,
sondern es geht ja darum, eben in so einem Wechselspiel quasi das zu aktivieren. Ne?
Ja. Wir sind quasi jetzt beim heute angelangt. Mhm. Du bist bei Jung van Matt. Mittlerweile fast seit 10 Jahren habe ich recherchiert.
Dieses Jahr 10 Jahre.
Ich glaube, im Mai wird das 10-jährige Jubiläum anstehen. Bestimmt auch gefeiert. Und bist mittlerweile Chief Innovation Officer. Was ist ein Chief Innovation Officer?
Also den Titel gibt's, das ist eigentlich ganz interessant, den gibt's in unterschiedlichen Industrien, hat eine ganz unterschiedliche Bedeutung. Wir fanden ihn dafür passend. Ich beschreibe das auf einer einfachen Ebene so, ich organisiere Veränderungen.
Okay.
Mhm. Also wirklich in allen Ebenen, misch mich da ein. Im Kern ist es schon so, dass ich versuche, und das zieht sich auch so ein bisschen durch, dass meine Karriere, Technologien oder Emerging Tech zu benutzen, um für unsere Kunden, für Marken wertschöpfend zu sein. Mhm. Und das bezieht sich auf das Produkt, auf unsere Prozesse und natürlich auch auf die Talente. Also.
Ich bin ja Teil der Funke Mediengruppe. Wir sind, glaube ich, schon, kann man sagen, eher Konzernstruktur und blicken natürlich auf jemanden wie Jung van Matt dann auch aus der Perspektive, dass ihr für Innovation eigentlich ja quasi buchstäblich steht. Braucht es da überhaupt Innovation? Muss man den Motor quasi der Innovation ständig weiter antreiben oder macht ihr das eigentlich nicht schon von ganz alleine?
Innovation ist ja auch so ein nicht greifbarer Begriff. Also ich versuche ja immer zu sagen, Innovation muss ein Problem lösen. Und heißt ja erstmal nur Dinge in Frage stellen oder erneuern. Und ja, durch unsere DNA, man kennt diesen Satz des Gründers, wir bleiben immer unzufrieden. Mhm. Wir glauben an die Kraft des Unerwarteten. Das hat schon eine innovative Kraft. Mhm. Wenn ich es aber jetzt in digitaler Business-Logik sehe, finde ich, waren wir da nicht so gut aufgestellt und auch nicht so sichtbar. Also mein Gefühl ist, wenn man so ehrlich ist und transparent, dann macht es ja auch nur Spaß. Also diese erste wirklich, man baut ja immer so Cluster, ne? Das ist ja auch so eine Idee von wahrscheinlich Investoren. Es gibt verschiedene Technologien, die nennt man dann World Wide Web. Diese Phase hatten wir eine Antwort drauf. So, ne? Wir haben tolle technologische Kapazitäten gehabt in den 2000ern, haben dann oft komplementär Web-Specials gebaut zu Kampagnen, das hat alles funktioniert. Ich würde sagen, Social Media, da sind wir auf einem guten Weg so, aber bei so richtigen Tech-Themen, dafür kam ich ja auch dann quasi so vor ein paar Jahren in verschiedene Ämter. Da waren wir noch nicht ganz zufrieden sozusagen auch mit unserer Sichtbarkeit. Und die Idee dieser Ernennung einer Rolle mit diesem Titel war schon auch beabsichtigt, weil das ist für Agenturen grundsätzlich ungewöhnlich und für Jung von Matt, die dann schon eher als klassische Storytelling-Agentur oft wahrgenommen wurde, zu Unrecht, wie ich finde, also weil wir verdienen ungefähr nur die Hälfte von unserem Umsatz mit klassischer Werbung, um dem mehr Sichtbarkeit zu geben, auch über eine Personifizierung sozusagen, haben wir gesagt, installieren wir diese Rolle. Und klar hat die eine Innen- und eine Außenwirkung, ne? Eine beabsichtigte.
Du sagst über dich selbst, dein Motto ist stay curious, remain dissatisfied. Würdest du sagen, das beschreibt auch das, was du tust?
Ja, schon. Also ich glaube, was bei mir halt so ein Antrieb ist, mir wird super schnell langweilig.
Ja.
Und deswegen bin ich jetzt auch nicht so der Marathonläufer, sondern eher so der Sprinter und mag dann Sachen aufzureißen, in die Luft zu werfen. Und ich habe zum Beispiel auch ein total positives Verhältnis zu dem Thema Hype, ja, weil das ja oft so als negativ dargestellt wird. viele der unserer Kunden, viele unserer Marken befinden sich in der Realität von einer Aufmerksamkeitsökonomie. Mhm. Wenn es da einen Hype gibt, zum Beispiel eine Technologie, die einen Hype auslöst, nehme ich das absolut positiv wahr, weil es durchaus sich lohnen kann für eine Marke, ja auch in einem kurzfristigen Moment auf so einen Hype aufzuspringen. Mhm. Und deswegen jetzt ist das durch Zufall fast gleichzeitig sozusagen mit dieser Rolle, die ich bekommen habe, kam dann irgendwie ChatGPT und Midjourney 4 oder so war das, glaube ich. Aber davor war das eben, da haben wir auch Erlebnisräume gebaut, die man Metaverse genannt hätte. Ja? Richtig, also in einem Browser. Davor haben wir, weiß ich nicht, mit Virtual Reality oder Augmented Reality Sachen gemacht. Wir haben Gaming verwendet, weil dort Zielgruppen sind. Und das tun wir nicht so aus Selbstzweck, sondern weil wir eben herleiten können, okay, eine bestimmte Zielgruppe ist da oder eine bestimmte Aufmerksamkeit ist da. Und aus der Richtung kommen wir in allererster Linie. Ja? Wir sind ja kein Softwarehaus, ist nicht das Ziel, sondern wir wollen eben unseren Marken, unser Versprechen ist, wie du es am Anfang wirklich sehr schön dargestellt hast, wir nennen es ja Momentum, unser Versprechen ist ja quasi mehr Wirksamkeit durch einen, sag ich mal, einen kreativen Mut. Ja? Also für ein gleich teures Produkt kriegst du bei uns mehr Wirksamkeit raus. Und dafür setzen wir Technologie ein und das ist im Kern meine Aufgabe.
Ja, ja. Ich habe einen Spruch mitgenommen. Ich war vor kurzem bei der South by Southwest in Austin. Viele spannende Eindrücke, die ich mitnehmen konnte. Ein Statement, was mir im Kopf hängen geblieben ist und was ich finde, was da eigentlich gut reinpasst, ist das Folgende, dass einer, der sozusagen in einem AI-Startup gearbeitet hat, gesagt hat, everything I know today does not matter in 6 months from now. So. Wie würdest du das sagen? Ist da was dran sozusagen? Ist der Speed nochmal gestiegen, mit dem wir uns quasi neu erfinden müssen? Oder ist es eher so, man hat eine Basis und ändert halt ein bisschen an der Oberfläche?
Also ich glaube, warum wir diese Technologie auch viel disruptiver und umfassender einschätzen als so die letzten, sage ich mal, Einschläge, die auch immer wieder, muss man auch überlegen, warum erreichen uns eigentlich diese Tech-Trends? Ja? Also es gibt einfach ein Interesse von sehr viel großen Tech-Werten in den USA, die vor 12 Jahren alle abgerauscht sind, weil sie nicht das Produkt und den Mehrwert geliefert haben. Die haben natürlich gelernt mittlerweile, wie sie sich positionieren müssen und wie sie irgendwie Wertschätzung auch illustrieren müssen. Dann gab es diese Web3-Zeit, wo ja auch versucht wurde zu sagen, das ist jetzt eine Alternativlosigkeit, wir werden alle über die Blockchain irgendwie identifiziert. Ich glaube gar nicht, dass es im Kern alles falsch war. Ich glaube, es wird aktueller denn je werden, zum Beispiel, dass wir eine Art von Proof of Human Identity brauchen, also dass du beweisen musst, nicht nur, dass du Paul bist, sondern dass du ein Mensch bist und nicht ein Bot. Also dass diese Idee von digitalem Ownership können wir aus dieser Web3-Zeit mitnehmen. Aber dieses Anzünden und quasi, da geht es einfach nur darum, Venture-Kapital einzusammeln. Und warum wir eben für uns entschieden haben, dass das diesmal eine größere Kraft hat, und das ist bestimmt die Geschwindigkeit, aber wir sahen halt sofort Ergebnisse. Also wir hatten irgendwie 2024, glaube ich, diese Zahl, 60.000 Startups im Jahr. Das ist die größte Venture-Kapital-Wette der Welt. So, trotzdem haben alle diese 60.000 gemeinsam nicht so viel Geld eingesammelt wie Microsoft mit OpenAI. Also das ist immer noch der größte Player. Wahnsinnige Monopolisierungsgefahr, also noch stärker als bei der letzten, sage ich mal, Welle. Aber du hast jetzt eben nicht diese Versprechung wie, ich nehme jetzt nochmal Web3 her, Entschuldigung, dass ich da so draufhauen muss, aber diese, wir bauen decentralized, autonome Organisationen und dann haben alle Shares. Das waren halt alles meiner Meinung nach Ankündigungen, sondern diese Startups liefern alle sofort ein Produkt, das du sofort benutzen kannst. Ja. Und wir verdienen im Kern unser Geld mit der Herstellung von Medienassets, ich glaube ihr auch, oder beziehungsweise mit dem Vertrieb davon. Also von Bildern, Text, von Code und von Bewegtbild. Und da ist jetzt eine Maschine, eine Technologie. Und ich finde, das kann ja jeder extrapolieren. Ich fand das auch so lustig am Anfang, dass die Leute dann gesagt haben, ja, aber es ist noch nicht perfekt. Wo dachte ich so, ja, aber der Sprung in 2 Monaten ist ja total irre. Ja. Dass wir merken, das ist eine Technologie, die das automatisiert. Das muss uns ja massiv beschäftigen. Und ich glaube deswegen auch immer wieder so Weckrufe von meiner Seite, auch versuche ich auf Branchen-Events auch mal zu sagen, also wer das jetzt nicht verstanden hat, dass das wirklich, dass das alles auf den Kopf stellen wird, mindestens in unserer Branche, der hat dann Pech gehabt. Und vielleicht noch ein Kommentar. Ich glaube auch, dass es reiner Zufall ist, dass es unsere Branche als erstes erwischt hat, weil diese Large Language Modelle halt sehr gut mit diesen Mediendaten umgehen können und die liegen halt in großen Mengen im Internet vor. Ob sie das legal tun, mit Copyright weiß man jetzt nicht oder wir sind uns ziemlich sicher, dass das nicht der Fall war. Aber ich glaube, dass wir jetzt auch so ein bisschen vielleicht referieren können aus dem Erfahrungsraum der letzten 2 Jahre aus einer Kommunikationsbranche, wie schnell und wie umfassend diese Veränderung ist, weil ich glaube, dass es alle Branchen in unserem Umfeld, also bis hin zu politischen Institutionen, Gesundheitssektor, komplett auf den Kopf stellen wird. Es wird nur länger dauern, weil dort eben zum Beispiel Datenschätze noch weiter erschlossen werden müssen, weil die vielleicht auch aus begründeten Sicherheitssorgen irgendwie eher gedeckelt sind. Aber ich kann, so versuche ich auch gerade ein bisschen rumzulaufen und so zu erklären, also dass diese Geschwindigkeit ist atemberaubend. Man braucht da eine Art von FOMO-Hygiene, würde ich sagen. Also wenn man jetzt jedem neuen Modell hinterher rennt, das ist unmöglich, ne? Und ja, ich bin auch da zum Glück, oder ich halte mich da auch weit genug weg, weil ich versuche wirklich eine Flughöhe hinzukriegen, weil ich ja die gesamte Agentur mit allen 1500 Mitarbeitenden da durchbringen möchte. Weil wir eben auch erkannt haben, wir werden jetzt nicht ein Labor aufmachen. Also auch deine Erfahrung, ich habe mal vor 8 Jahren haben wir so ein Innovation Lab gemacht, das hat total viel Geld gekostet und die hatten da lauter Zeug zum Spielen und VR-Brillen und 3D-Drucker, aber da kam halt nie ein Business Case raus. Also du konntest mal einen Kunden bezaubern oder so. Plus, wenn du jetzt so einen Greenfield-Approach machst, erklärst du meiner Meinung nach deine komplette Organisation zur Bad Bank. Ja, also deswegen war uns klar, natürlich werden nicht alle den gleichen, sage ich mal, tiefen Kenntnisstand von der Technologie haben. Wir haben auch nur ein paar, finde ich, sehr schlaue Hires gemacht, ein paar Machine Learning Leute, ein paar AI Artists, die dann eben Leute, die interessiert waren, die von sehr viel Interesse von unten kamen bei unseren Mitarbeitenden, das dann quasi nochmal so entzündet haben. Manchmal braucht es auch so ein PhD, der dann hilft, da ein bisschen Struktur reinzubringen. Ja. Aber wir haben ganz viel investiert in die Weiterbildung und eben in die Motivation von Neugier von allen Mitarbeitenden. Und deswegen, ich stimme dem nicht zu, weil ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir so einen Grundstock an Wissen haben und das wäre auch eine meiner größten Sorgen. Wie garantieren wir eigentlich überhaupt noch die Aneignung von eigenem Wissen in Zukunft? Denn ich glaube, mein Referenzraum von meinem Wissen ist größer als 6 Monate, aber ich bin so ein bisschen bei der Aussage, man kann nicht vorhersehen, was in 6 Monaten passieren wird. Also die Geschwindigkeit der Entwicklung dieser Modelle, wir versuchen das auch mal wieder mal zu extrapolieren, die ist atemberaubend und was ich jetzt schon auch spannend fand, dass wir plötzlich sehen, dass die Vorherrschaft von den USA dann plötzlich an einem Nachmittag mit so einem Release wie R1 DeepSeek umgehauen wird. Das gilt jetzt übrigens der neueste Release als eine der potentesten Modelle. Und das war ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das war jetzt eben nicht Alibaba oder Tencent oder so ein Riesending, sondern das war, glaube ich, irgendeine kleine Krypto-Clique, Sam Altmans Modell geklaut hat.
Genau, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
Was ich auch sehr lustig fand als Treppenwitz, ich meine, es doch auch, man muss ja auch ein bisschen Spaß haben in dieser absurden Welt, in der wir uns bewegen, dass er dann Sam Altman, glaube ich, auch so ein Statement veröffentlicht hat, das wäre jetzt ja Intellectual Property, Diebstahl, wo dann alle dachten so, ja, ist nicht geil, ne?
Ja.
Fühlt sich nicht gut an.
Ja.
Also, und ich bin da gar nicht schadenfroh, aber das finde ich halt so, dass es diese Geschwindigkeit gibt und jetzt referiere ich wieder auf die Dotcom-Zeit. Ja. Das wäre wahrscheinlich falsch, jetzt sein ganzes Geld in die AOL-CD zu stecken,
weil
wir Google noch gar nicht gesehen haben. Richtig. Und wir haben das iPhone noch nicht gesehen. Und da gehe ich halt mit, dass ich glaube, was es gerade am meisten mangelt, ist nicht Rechenleistung oder Energie, da müssen wir auch noch drüber reden. Ja? Also Trump hat angekündigt, den Energieumsatz in den USA zu verdoppeln. Es mangelt uns, glaube ich, an Fantasie. Ich glaube wirklich, wir sind dazu verdammt, wir können uns nicht etwas vorstellen, ohne auf das Vergangene zu referieren. Und ich glaube, es wird was passieren, was wir uns einfach überhaupt noch gar nicht vorstellen können.
Ja, finde ich super. Also kann ich dir auch nur zustimmen. Mhm. Ich glaube, wir stehen ganz am Anfang. Es ist so viel gerade möglich und wir müssen eigentlich mutig sein, neugierig und Sachen ausprobieren. Wir springen die ganze Zeit so ein bisschen zwischen den Zeiten. Ich will auch nochmal einen kleinen Sprung machen. Also wir haben eben drüber geredet, ne? Ihr habt es verstanden, ihr habt irgendwie gemerkt, da passiert was Disruptives. Aber nimm uns doch nochmal mit an diesem Moment, wo du persönlich, aber vielleicht auch in deinem Team, Jung van Matt, ne, wo ihr gemerkt habt, wirklich, da kommt eine Technologie auf den Markt, die hat alles verändert. Also es gibt für viele ja so diesen Chat-GPT-Moment, ne, den Release Ende 22, Anfang 2023, wo man einfach gemerkt hat, dieses Tool, das kann etwas, das haben wir uns nicht vorgestellt, dass es in der Qualität irgendwie möglich ist.
Ja.
Wie habt ihr das erlebt?
Also wie gesagt, interessanterweise, das war bei uns keine Management-Top-Down-Entscheidung, sondern es waren viele junge Menschen im Bereich CGI, ein paar Strateginnen, die uns da echt hingestoßen haben, gesagt haben, guck mal, da passiert was. Ich habe jetzt nicht so einen Moment mit ChatGPT, ich bin auch ein ganz schlechter ChatGPT-User, muss ich sagen. Ich finde aber auch, vielleicht komme ich so aus dem Visuellen, das war, glaube ich, einfach eine Präsentation von einem Artist aus Stuttgart, der, und ich glaube, das ist auch eine der größten Potenziale aktuell in unserer Branche, der gezeigt hat, wie er basierend auf einem Foto von einem Fahrzeug, ich glaube es war ein BMW, dieses Fahrzeug eben plötzlich in ein Gittermodell, in ein Lego-Modell aus Ton, also die verändernde Kraft, ja, dieser Technologie, da hat bei mir was geklingelt, weil wir haben es eben zu tun mit Kommunikationskanälen mittlerweile, die so umfangreich bespielt werden müssen, also Thema Programmatic, aber auch Marktversion, wenn wir jetzt Kommunikation machen von internationalen Autohersteller, brauchst du ja Länderversionen, du brauchst verschiedene Voiceovers, die kosten Buyouts, du brauchst einen anderen Hintergrund, du brauchst eine andere Architektur, du brauchst ein anderes Cast. Dafür geht ganz, ganz viel Budget, sag ich mal, flöten, und das bewegt die Marken, die wir betreuen, viel mehr, als dass sie jetzt sagen, wir wollen jetzt ein generiertes Bild haben. Also fast keine von denen sagen, wir wollen unsere, sag ich mal, unser Keyvision gepromptet haben, sondern diese Adaptionsfähigkeit der Technologie, das hat damals bei mir viel bewegt, weil mir klar war, wie viel wir investieren, wie viel Marken investieren in diese hohen Produktionsaufwände. Mhm. Ja, vielleicht so mal kurz zusammengefasst. Ja.
Ja, das stimmt. Das ich habe tatsächlich auch einen ähnlichen Moment gehabt mit den bildgenerierenden Modellen, die tatsächlich, glaube ich, zeitlich noch ein bisschen früher auf den Markt kamen. Ich erinnere mich noch so Stable Diffusion, war, glaube ich, schon.
Ja, es gab ja ganz vor, ich muss echt sagen, ich bin auch wirklich dann doch Journey. Auch, ich bin auch echt schlecht mit so Predictions. Also es gab ja diesen, wie hieß denn das andere nochmal, das allererste, das war dann wirklich so vor 4-5 Jahren, da gab es dann so Bilder, wo jemand dann so im Stile von so Renaissance-Gemälde ganz hässlich was gemalt hat.
Und oder das, erinnerst
da
du
war
dich
ich noch so ein bisschen, aber da war ich noch so ein bisschen, ja, aber das, so what?
Ja. Kennst du noch dieses Video, wie Will Smith
irgendwie... Ja, klar, irgendwie das gilt ja mittlerweile als Benchmarking sozusagen, wenn jetzt das nächste, also für uns wird auch der Proof of Concept von einem Bewegtbildmodell sein, dass es einen guten Will Smith Spaghetti-Essen zeigt.
Richtig, genau. Ja, es ist auch wirklich verrückt, was einfach dann in den Jahren, wo einen das noch umgehauen hat, alles passiert ist. Und
ja, und in den letzten 6 Monaten.
Eigentlich auch das Learning immer, ja genau. Also eigentlich kann man immer nur sagen, this is as bad as it gets sozusagen. Es wird eigentlich immer nur alles qualitativ nochmal besser und geht irgendwie weiter. Ne? Ich würde gerne direkt jetzt nochmal auf Jungfernmatt ein bisschen rein springen und dich quasi gleich mit einem Claim sozusagen nochmal konfrontieren oder dir quasi dich dazu befragen. Du warst vor kurzem auf einer großen Konferenz und ich habe gesehen, da war der Slogan Jungfernmatt at the forefront of AI. Mhm. Was macht ihr dann beim Thema KI und wieso glaubst du, dass ihr gerade ganz vorne mit dabei seid?
Ich glaube schon, dass wir jetzt wirklich ein bisschen von diesem unabhängigen Geist so richtig ernten können, der uns die ganze Zeit umtrieben hat. Gerade beim Thema Internationalisierung kann ich ein bisschen noch drauf eingehen. Aber auch Technologieunabhängigkeit. Also wir sind jetzt nicht, stehen nicht unter dem Zwang, unter dem viele internationale Netzwerke stehen, die zum Beispiel ihren Mitarbeitenden gar nicht zulassen, ChatGPT zu benutzen. Mhm. Also die dürfen das gar nicht. Oder andere Networks haben in ein eigenes Modell investiert, Stichwort AOL-CD, und die müssen das jetzt verkaufen. Wir sind komplett unabhängig und wir haben uns eben so eine AI-Strategie auch gegeben, zuerst intern, und dann haben wir gemerkt, das hat uns wirklich auch unsere Mitarbeitenden, hat das schon was bedeutet, dass sie gesagt haben, wir haben eine Haltung dazu. Wir haben dann, das ist ein Gattungsbegriff aus Machine Learning, Augmented Intelligence das genannt, weil wir gesagt haben, wir mögen dieses ein künstlicher Roboter ersetzt dich Bild nicht so sehr. Wir wollen sagen, wir bauen das um Menschen rum. Wir wollen euch besser machen, euch augmentieren. Wir wollen unsere Kunden besser machen, schneller machen, ihnen helfen, noch bessere kreative Qualität herzustellen. Übrigens auch in einer Zeit, wo man auch sagen könnte, Gott sei Dank, weil es herrscht ja gerade ein extremer ökonomischer Druck. Ja, also fast alle unsere Kunden stehen unter sehr hohem wirtschaftlichen Druck. Wir wissen ja, wie es Deutschland geht und so, kaum Wachstum. Eigentlich gut, dass jetzt eine Technologie kommt, die uns ermöglicht, hohe Qualität herzustellen, vielleicht aber da ein paar Effizienzen zu hebeln.
Ja.
Und deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen so eine Balance finden. Und weil wir sozusagen an dieses unabhängige und dieses unerwartete glauben, haben wir gesagt, wir glauben lieber, also sag ich mal, das Menschenbild der Mitarbeitenden ist, wir stellen euch alle Modelle zur Verfügung, auf die ihr zugreifen wollt. Und wir bilden euch darin weiter, wie ihr damit korrekt umgeht. Ja, weil keins dieser Modelle, muss man wirklich sagen, fast keins der Modelle aktuell ist DSGVO-konform, fast keins wäre nächstes Jahr EU-AI-Act-konform. Meine Data- und IT-Sicherheitseinheit sagt mir, wir dürfen die nicht einfach so, ne, wenn das nicht zutrifft, können wir das nicht in unser IT-System übernehmen. Wir wollen das aber ausbalancieren, weil wir sagen, wenn wir diesem Prozess folgen, dürfen wir gar nichts verwenden und wir wollen aber Innovation machen. Das heißt, wir setzen sehr auf Weiterbildung, auf, sage ich mal, Souveränität. Wir haben dann schon auch Infrastruktur geschaffen, die uns einen maximal möglichen legalen Rahmen ermöglicht. Also wir haben zum Beispiel ChatGPT hosten über einen Azure-Server, wen das interessiert, in Europa. Das heißt, wir transferieren keine Daten. Das ist also DSGVO-konform. Trotzdem dürfen wir natürlich jetzt nicht das topgeheime Funke Media Kampagnenbriefing reinwerfen, das ihr uns geben würdet. Also, weil das halt sensible Daten sind und das musst du halt immer wieder aufklären. Klar. Und wir haben schon gesagt, weil wir diesen Prozess hatten, den ich vorher beschrieben habe, dass wir an diese disruptive Kraft glauben, haben wir gesagt, wir wollen jetzt eben da nicht nur uns adaptieren oder irgendwie da anpassen, sondern wir wollen wirklich ein Opinion Leader und eine Driving Force sein im Markt. Und da haben wir sehr viel investiert. Wir haben sehr viel investiert in die Herstellung von anfassbaren Beispielen, ja, weil wir eben gemerkt haben, ganz viele unserer Kundinnen sind so massiv irritiert bis auch durch, und ich glaube, was da stattfindet, ist eben eine sehr starke Kampagne von diesen PR-Abteilungen, dieser US-Tech-Konzerne, die absurde Versprechungen raushauen, die wird irgendwie dann so Vorstellungen bei unseren Kunden platzieren, man könnte jetzt einen Knopf drücken und dann ist das alles fertig. Mhm. Das heißt, wir haben gemerkt, okay, man muss das irgendwie auf den Boden kriegen und anfassbar machen. Mhm. Und das schließt vielleicht den Kreis auch zu der Frage vorhin, dass wir jetzt gerade in so einer, ne, nach dem ersten Superhype jetzt wirklich in so einer Adaptionsphase sind, wer kriegt jetzt wirklich Use Cases umgesetzt? Und wir hatten das Glück, dass wir eben durch diese Neugier bei uns und durch sehr viel unternehmerische Energie, was sehr stark in unserer DNA ist, sehr viel echte Kundencases hatten, wo wir dann eben zeigen konnten, wir können dir ein Modell, sozusagen ein Modell des offenen Marktes nutzen, können das bei uns auf einem Server hosten und mit zum Beispiel Fahrzeugdaten von BMW trainieren und können dann für ein bestimmtes Fahrzeug, das mittlerweile zu 98-99% Produktgeometrie Richtigkeit, und das ist ja wichtig, unendlich oft prompten in allen Umgebungen. Ja. Und auch da wieder, wer jetzt nicht merkt, was das bedeutet, also wir fahren sonst mit einem 50-köpfigen Team 3 Monate nach Südamerika, da werden Autos hingeflogen, da stehen Wassertrucks in der Wüste, also auch der ganze Aufwand, der getrieben wird, um Kommunikationsmittel herzustellen, der ist jetzt nicht weg, aber das kannst du natürlich jetzt massiv reduzieren. Und deswegen auch da ist für mich auch immer so ein bisschen so ein Zwiespalt. Wir müssen ja vielleicht später auch noch über so Herausforderungen reden wie Energiebedarf dieser Technologie. Trotzdem glaube ich, mindestens mal bei uns in der Branche hat diese Technologie definitiv auch bietet die Möglichkeit, an anderer Stelle massiv zum Beispiel CO2 einzusparen, wenn wir eben nicht mehr um die Welt reisen dafür.
Absolut. Ihr scheint da ja auch sehr offen und transparent mit umzugehen. Das ist ja auch die Frage. Also man realisiert irgendwann das, was sonst unendlich viel Ressourcen und Energie gekostet hätte, nämlich ein Shooting von einem Objekt an einem anderen Ort der Erde und so weiter, kann ich jetzt quasi mit dem KI-Modell einfach automatisch zu Hause in unendlich vielen Formen und Facetten machen. Gewinne Effizienz, kann Kosten reduzieren, aber ihr zeigt sozusagen das dann auch dem Kunden, dass das eben möglich ist. Was verändert es aber, oder wie verändert es denn auch euer Geschäftsmodell? Also
das ist das, was ich eingangs sagte. Wir sind auch total confident, dass wir, also dass unsere Marke, die eben für schon herausragende Kreation steht, dass die gerade in der Zukunft, die ja, das kann man jetzt schon absehen, auch wenn ich mir nicht traue, länger als die nächsten 6 Monate zu schauen, die zu einer Demokratisierung von Kreativität führen wird oder zu einer Demokratisierung von Content-Herstellung. Und die wird bestimmt zu so einer großen Menge an, sag ich mal, einer höheren Qualität als das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, aber trotzdem so ein qualitatives Mittelmaß, ne? Auch über was wir gerade sprechen. Ein statisches Bild von einem Fahrzeug ist ja noch nicht kreativ. Also deswegen kauft ja keiner die Marke. Ja. Und ich glaube, dass dann auch wir immer weiterhin der Anlaufpunkt sein werden für Marken, die aus diesem, sag ich mal, auch aus diesem Sea of Mediocrity herausstechen wollen. Die andere Wahrheit ist aber, dass wir natürlich in unserer Branche nicht Originalität monetarisieren, sondern wir monetarisieren eben den gesamten, sag ich mal, Wertschöpfungsprozess. Und ich glaube, dass der sich von allen Seiten jetzt massiv verändert. Ich glaube es nicht nur, weil wir sehen das jetzt. Also einerseits sehen wir jetzt wirklich Kundenetats gehen direkt an Betreiber von solchen Modellen. Also Black Forest Labs arbeitet mit der Telekom zusammen. Wir sehen viele Marken, die sowieso aus so einem, sag ich mal, mehr Content-getriebenen, vielleicht ein eigenes Studio haben, aus dem digitalen Raum kommen. Zum Beispiel H&M hat jetzt angekündigt, die werden jetzt alle ihre Modelle klonen. Also ihre menschlichen Modelle, nicht KI-Modelle, sondern Models, ihre Models klonen. Die haben aber schon ganz viel, erstens haben die viel interne, sag ich mal, Produktionskapazitäten und zweitens haben die natürlich auch, weiß ich nicht, alle 2 Wochen eine Kollektion. Das heißt, die haben diesen riesen Content-Bedarf, von dem ich vorher gesprochen habe. Ja. Das wirft natürlich neue ethische Fragen auf, aber da will ich jetzt gar nicht reingehen. Und dann sehen wir schon mit Sorge, würde ich fast behaupten, die größten Spendings und deswegen auch die größte Macht und Monopolisierung in unserer Branche ist ja bei Amazon, Meta und Google. Also da wird das ganze Geld umgesetzt, da läuft das ganze Media-Spending zusammen. Alle diese Plattformen bieten dir jetzt schon generative Ads an. Mhm. Also kannst bei Meta oder bei Amazon im Shop kannst jetzt schon irgendein Produkt nehmen und den anderen Hintergrund generieren lassen. Natürlich ist das jetzt nicht ein typischer Kundenfall für uns, aber wenn wir das weiterdenken, dass sozusagen die Networks, die die Ad-Server ownen, die auch die Werbemittel anbieten, dann haben wir plötzlich einen ganz anderen Player und eine ganz andere Bedrohung. So. Und das challengen wir eben, indem wir eben auch zeigen wollen und müssen. Und deswegen gehen wir damit auch so offensiv um. Nicht nur wir passen uns an, sondern wir wollen dieses Thema treiben. Wir wollen die Diskussion treiben. Wir wollen auch nicht nur eine Geschichte über Effizienz und Kostenersparnis erzählen, weil wir glauben wirklich, dass das eine unglaubliche kreative Kraft hat. Ich weiß, du den Case kennst, ein Team aus Hamburg hat das gemacht, wo Frank-Walter Steinmeier in 12 Sprachen gelipsingt die Weihnachtsansprache zum ersten Mal nach 100 Jahren eben auf den 12 meistgesprochenen nicht-deutschen Sprachen in Deutschland übersetzt. Das hat was, mega, das hat was Übermenschliches, was Magisches, ja. Und ja, dieses Potenzial wollen wir aufzeigen. Und ich denke jetzt so, in unserem Kernprodukt wird das in den nächsten 24 Monaten um hybride Produktion gehen. Also wir werden die nicht ganz ersetzen können. Aber wir drehen zum Beispiel ein Cast, ein menschliches Cast von einem Greenscreen und betten das dann ein in ein gepromptetes Umfeld, so. Also das ist der Anspruch.
Ja. Und das ist letztendlich dann auch ein Stück weit die Motivation zu sagen, wir enablen alle mit KI-Tools zu experimentieren und auch diese Kreativität dann zu nutzen, nehme ich mal an.
Ja.
Also scheint euch auch ganz wichtig zu sein, eben nicht nur quasi auf die Effizienzseite zu schauen, sondern eben auch den Bereich anzugucken, was kann ich eigentlich heute machen? Was kann ich produzieren, was kann ich generieren, was kann ich kreieren mit KI, was vorher einfach gar nicht möglich war? Und wie kann ich mich vielleicht auch unterscheiden, weil ich eben diese Technologie anders anwende als andere?
Und wir haben ja schon immer, also wir schaffen ja diese eigentlich absurde, diesen absurden Task, hat auch Götz Ulmer mal gesagt, ein ehemaliger Kreativgeschäftsführer von uns, wir industrialisieren Kreativität. Was ja absurd ist. Also wenn du eigentlich drüber nachdenkst, wir müssen ja in 2 Wochen auf einen bestimmten Termin eine wahnsinnige Idee haben.
Ja.
Deswegen erstens investieren wir sehr in Talent. So, also unser Talentmarkt ist umkämpft. Wir investieren dann und bilden die weiter. Wir fördern unsere Talente. Wir entwickeln die weiter. Und für mich ist es auch eine der bewegendsten Elemente unseres Jobs, dass dann Menschen da sind, die auch immer wieder zurück, die irgendwann mal zurückkehren und die begleitest über 10 Jahre in ihrer Karriere, die du wachsen siehst. Die liegen uns am Herzen. Und deswegen halte ich auch nichts von dieser Darstellung, ihr habt das glaube ich auch mal im Podcast zitiert, dieses, du wirst nicht von KI ersetzt, sondern von einem Menschen, der KI benutzt. Mhm. Ich lehne das ab, weil ich finde, das ist so ein kompetitives, imperialistisches Bild, so ein Kampf aller gegen aller, wenn dein Schwert zu stumpf ist, dann hacke ich dir den Kopf ab. Mhm. Und ich möchte wirklich, ich kann das auf keinen Fall garantieren und ich mache mir sehr viel Gedanken darüber, ne, wie wir unser Businessmodell adaptieren können, weil wir wissen, es wird definitiv einen Preiskampf geben. Das ist völlig klar. Das heißt, wir müssen jetzt überlegen, wo kommen neue Revenue Streams her? Können wir neue zum Beispiel auch AI-Produkte bauen? Können wir gleich noch drüber reden? Aber ich würde lieber darum kämpfen, jede dieser Angestellten oder jede dieser Talenten bei uns zu halten und die zu enablen. Und ich möchte gar nicht dieses Bild vermitteln, ja, aber wenn du dich jetzt nicht damit auseinandersetzt, dann kommt dein Nebenmann und hackt dich um. Ich glaube auch in der Welt, in der wir uns gerade bewegen, ist mir das ein viel zu düsteres Bild, auch keins, das ich meinen Kindern vorleben möchte.
Ihr seid ja quasi als Jungfernmatt, ja klar, ihr seid ja als Jungfernmatt quasi ein Hamburger Gewächs, könnte man sagen, aber mittlerweile ja global agierend. Habt, glaube ich, Büros in China, in den USA.
Korea, London.
Ja. Korea, London. Mhm. Was kann man da noch rausziehen, auch beim Thema KI? Also wie erlebst du das, dass ihr quasi jetzt global agiert? Wie vermischen sich vielleicht auch unterschiedliche Perspektiven auf die Technologie? Wie kann man da vielleicht auch Synergien herstellen, dass man Menschen aus ganz vielen unterschiedlichen Regionen in so einem Unternehmen vereint?
Ja, ich habe, also mich bewegt das Thema gerade wirklich auch persönlich und emotional sehr, weil ich jetzt auch durch diese neue Position, es ist ja auch jetzt erst 1,5, 2 Jahre her, eben dieses Privileg habe, an diese Orte reisen zu dürfen und die Menschen dort besser kennenzulernen, die wir sonst einfach nur, mit denen wir halt virtuell zusammenarbeiten. Und das ist schon verrückt, weil ich beobachte mich selber schon auch dabei, dass ich immer wieder auch mal so eine europäische moralische Überlegenheit vielleicht so ein bisschen ausgespielt habe. Ich war auch immer so kritisch, mit China, ist das irgendwie gut? Das ist einer unserer ersten internationalen Standorte gewesen, damals für den Kunden Mercedes. Als ich dieses Jahr nach China geflogen bin, das war an dem Tag, an dem dieses Interview mit Zelensky und Trump war. Und ich finde, wir können jetzt ja schon fast, also ich will jetzt nicht so eine total banale Äquidistanz herstellen, aber wir erleben ja gerade eigentlich die Bewegung hin von dem freiheitlichen Hegemon USA zu einer Autokratie, würde ich mal mindestens sagen. Ich weiß nicht, ob ich das Faschismus nennen würde, aber auf jeden Fall eine Autokratie mit massiven Einschränkungen von grundsätzlichen Rechten und so und rechtschaffenden Werten. Und plötzlich habe ich gemerkt, hey, wow, ich erlebe jetzt wirklich unsere Unabhängigkeit, die wir so oft vor uns hertragen, erleben das jetzt live. Also wir haben gerade die Möglichkeit, nach China einzureisen. Unsere Kollegen in China benutzen chinesische Modelle. Wir können aber genauso gut amerikanische Modelle anbieten in Europa oder europäische Technologien. Und wir merken jetzt, dass uns diese Unabhängigkeit, obwohl das wirklich ein täglicher Kampf ist und wir da auch sehr stolz drauf sind, weil wir so viel Energie da investieren, dass uns die erstens sehr krisenresilient macht, weil wir merken, wir können in verschiedenen Märkten, in verschiedenen Branchen agieren. Wir sind nicht dazu, sage ich mal, verpflichtet, ein bestimmtes Produkt zu verkaufen oder ein Kickback für ein bestimmtes Mediaangebot. Und jetzt technologisch sind wir eben komplett unabhängig von irgendwelchen Playern, Muttergesellschaften oder eben jetzt, muss man ja einfach sagen, reellen politisch-geografischen Einschränkungen. Und das macht uns natürlich unheimlich stark, so, weil wir jetzt eben zeigen können, guck mal, hier gibt's eine Methode, das einzusetzen. Gerade die Kollegen in Beijing sind viel technologieoffener, die sind da viel stärker involviert. Also das, was ich vorher beschrieben habe, viel angstfreier. Die benutzen das schon total intensiv, aber die haben dann eben nur Zugriff auf ihre Modelle, ne? Weil sonst ist halt der Rest verboten. Und das bewegt mich schon. Wir haben auch keine Internationalisierungsstrategie, die darauf abzielt, jetzt Wachstum durch Offices in anderen Ländern zu haben. Ich kann auch spiegeln, dass es wirklich, wirklich sehr anstrengend ist, dann auch sehr erfüllend, wenn es funktioniert, weil natürlich außerhalb von Europa uns fast keiner kennt. Das heißt, niemand wartet auf eine deutsche Agentur, deren Namen ich nicht aussprechen kann in China. Sondern wir sagen halt, wir hätten ganz gewisse Accounts und Marken, würden wir gar nicht mehr betreuen, wenn wir diese Büros nicht hätten, weil alle diese großen Marken, für die wir arbeiten, die meisten international arbeiten. Und die wollen eben nicht, dass da jemand vor Ort ist, sondern dass wir den kulturellen Rahmen verstehen. Und dass wir den Markt verstehen und das Business verstehen. Das heißt, das ist auch ein Produktversprechen, weil wir so produktverliebt sind, sagen wir, um dir das bestmögliche Produkt auch international herzustellen, müssen wir in so einer Region sein, um die Gegebenheiten zu kennen. Das kann sein, dass ein Markt wie USA zum Beispiel hat viel höhere Produktionskosten, weil da es noch sehr viel Gewerkschaften gibt, kann man sagen, Gott sei Dank. Es gibt irgendwelche anderen technologischen Einschränkungen oder Kenntnisse dann in anderen Märkten so. Und Korea ist jetzt wirklich sehr erfolgreich seit 2 Jahren, wo wir eben auch erleben, dass das, ist, glaube ich, auch die drittgrößte Volkswirtschaft oder sowas, sehr, sehr intensiv. Vor allem kannst du da aber auch so jetzt, wenn du Fan bist von Marken und Markenkommunikation, schon so ein bisschen in die Zukunft schauen. Also in Seoul, die auch der stationäre Handel zum Beispiel, was das mich hier auch oft beschäftigt, wenn ich durch die Innenstadt laufe, was ja bei uns irgendwie meiner Meinung nach so ein bisschen schiefgegangen ist mit diesen Fußgängerzonen. Die haben halt verstanden, wirklich so Erlebnisräume zu bauen, ne, die dann auch durchaus digital zu augmentieren zum Beispiel. Da findet dann Kunst statt und dann ist so diese reine Konsumentscheidung ist dann fast noch ein Nebenschauplatz. Und das wiederum inspiriert uns natürlich massiv. Und wir können das eben nutzen, dass wir eben auch mitarbeitende Talente dann auch mal ein paar Wochen nach Korea schicken können. Kannst dann in Seoul arbeiten, die machen dann ein kleines Referat, wie war's denn und so. Ja. Und das ist ein tolles Gefühl, das wir sehr schätzen und das eben dazu beiträgt, dass ich auch weiterhin glaube, eine unserer Hauptkompetenzen ist Empathie. Wir müssen uns ja in ganz unterschiedliche Zielgruppen reindenken und das unterstützt das immens.
Also du lernst wahrscheinlich da natürlich viele unterschiedliche Talente kennen, hast jetzt eben auch berichtet, in China sind die Kollegen vielleicht noch ein bisschen technologieoffener. Ihr habt ja auch eigene Produkte entwickelt. Du hast vorhin erwähnt, ihr habt jetzt auch mal einen Machine Learning Engineer eingestellt. Glaubst du, dass ein Teil eurer Zukunft auch sein wird, digitale Produkte in Form von KI-Produkten zu bauen? Wird sich quasi sozusagen eure Produktlandschaft verändern? Macht ihr das jetzt schon aktiv, dass ihr quasi, keine Ahnung, ein Bildmodell für einen Kunden generiert oder ähnliches? Ja, wie seid ihr da aufgestellt, die Produktlandschaft?
Also die Idee wirklich, wir hatten damals als eine der ersten in Deutschland eben ein Stable Diffusion Baseline Modell genommen, ist bei uns on-premises gehostet und konnten das dann eben zum Beispiel mit 3D oder Bilddaten trainieren und das eben datengeschützt, um dann eben das Beispiel zu machen, was ich gerade gesagt habe, aus diesem Produkt unendlich Bilder quasi zu reproduzieren. Ja. Weil auch da wieder Marken und unsere Ansprechpartner, die haben ja keinen Mangel an Stockbildern.
Ja.
Also die haben ja keinen Mangel an irgendwelchen Inhalten, sondern die wollen ja ihr Smartphone, ihr Tablet, ihr, weiß ich nicht, Auto oder ihre Brille im Fall von Zeiss, wollen die eben natürlich in einem Werbemittel sehen, ja. Und deswegen diese Manipulation oder das Training von so einem Modell, das war dann schon auch so ein, genau diese Idee über so eine Produktmarke, das auch zu erklären. Auch was ich vorher meinte, auch um das anfassbar zu machen. Das hat uns schon geholfen. Wir haben dann schon verstanden. Ich meine, wir können ganz gut mit Marken umgehen, dass du auch immer wieder mal so eine Produktmarke brauchst. Und ich finde, wir haben die auch ganz gut kommuniziert bekommen. Technologisch im Hintergrund ist das Schöne ja bei Software, können wir das komplett verändern die ganze Zeit. Also das war damals Stable Diffusion, das ist jetzt Flux, das ist von Black Forest Labs. Mhm. Das könnte auch Google Veoot sein zum Beispiel, mit dem wir dann unter dem Namen Jung von Mats Davis ein Produkt anbieten. Aber es hat uns geholfen und ich glaube auch der Branche ein bisschen, wirklich das mal anfassbar zu machen, dass man wegkommt von diesem ein Prompt in LinkedIn-Stream oder hier ist irgendwie ein Beispiel so.
Ja.
Und klar wäre, bisschen anmaßend, aber natürlich wäre eine mutige Idee, das, was ich vorher beschrieben habe. Ich glaube, wir werden einen Preiskampf erleben in den nächsten zwei Jahren, und zwar einen massiven. Wir sehen es auch jetzt schon ohne KI, dass im Bereich Produktion gerade sehr viele, auch Traditionsunternehmen, nicht mehr profitabel arbeiten können und muss man auch sagen, einfach insolvent gehen. Und das wird ja noch verstärkt durch KI. Und deswegen sagen wir, natürlich brauchen wir eine Art von alternativen Revenue Streams, neue Betätigungsfelder und so weiter. Wir erleben aber auch, dass sich natürlich die Agenturbranche in der Vergangenheit immer wieder mal erträumt hat, dass sie jetzt Produkte herstellen. Und so richtig gut hat es eigentlich nie geklappt. Ne? Also das erste Beispiel war immer das Nike Fuel Band. Weißt du, wenn du das noch kennst? Also nee. Das war so das erste, würde man sagen, Fitness-Tracker-Armband.
Ja.
Und Nike ist damit quasi auch Ende der 2000er in diesen Digitalmarkt eingestiegen, hat ein digitales Produkt angeboten mit einer App. Und das hat, glaube ich, einfach getrackt, wie viel du gelaufen bist. Und das hat damals die Agentur RGA kommuniziert und es wurde denen so angehängt. Aber ich glaube, das kam schon von Nike, die haben das eigentlich nur erzählt. Und seitdem haben Agenturen immer wieder versucht, irgendwie Produkte herzustellen und zu erfinden und so. Und man muss, finde ich, auch so ein bisschen humble bleiben und sich immer wieder auch so vergewissern, was ist wirklich deine, sage ich mal, fällt nur ein englisches Wort an, Capability, deine Fähigkeit, was kannst du gut?
Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Ja, und aber was kannst du davon ableiten? Ich sag nicht, dass das eindimensional sein muss, aber wirklich, was steckt dahinter? Und was wir jetzt beschrieben haben heute bei uns, ist ja dieser unabhängige Geist, diese Neugier, was auszuprobieren, eine sehr große Liebe zum Produkt. Und das heißt aber nicht, dass sich das auf ein Medium bezieht, Film oder Print. Deswegen könnte das auch für Technologie ein Ansatz für uns sein, den wir vorantreiben. Wie so Produkte aussehen, kann man sich schon ein bisschen vorstellen bei dem, was du beschrieben hast. Also wir sehen dann schon eben jetzt die Chance, und jetzt mache ich wieder ein bisschen größeres Bild für Deutschland und auch für Europa. Ich bezweifle, dass wir noch ein eigenes starkes Foundation-Modell herstellen werden, das da mitspielen kann, aber ich würde auch gerne jetzt quasi prove me wrong. Mhm. Ich glaube, es wird wieder darum gehen, dass wir auch gerade in der Kreativ- und Medienbranche jetzt eben Innovation so sehen, dass wir Use Cases bauen. Weil das Spannende ist ja, die Technologie ist komplett offen, also nicht Open Source übrigens, sondern einfach nur offen zugänglich. Jeder kann das benutzen. Die Qualität ist irre. Also Beispiel 11 Labs, Übersetzung oder HeyGen Lip Syncing Tools ist off the shelf, also drag and drop, perfekt. Ja, also bei dem Steinmeier Case hat das Bundespresseamt dann später da seine auswärtigen Amt-Dolmetscher draufgesetzt und die haben gesagt, das ist fehlerfrei. Ja, also in 12 Sprachen. Das heißt, es geht jetzt darum, Anwendungsfälle zu bauen. Wir können zum Beispiel sagen, wir benutzen das und bieten einem Kunden ein webbasiertes Frontend an, in dem diese Kundin oder dieser Kunde jeden Text eingeben kann und in seiner Markenstimme dann alle Texte sprechen lassen kann. Ja. Das wäre ein Service, den 11 Labs gar nicht anbieten möchte, weil die es gar nicht interessiert für irgendeinen deutschen Mittelständler oder für irgendeine Marke. Das heißt, es wird jetzt darum gehen, da Lösungen anzubieten. Und das kann von bis sein. Ich weiß nicht, ob ich das Wort Agent jetzt in den Mund nehmen möchte, weil ich glaube, das ist so ein bisschen das nächste Metaverse. Also jeder hat so ein Bild, was ein Agent ist, aber in der Tat arbeiten auch wir an Agentic Pipelines, die für mich daraus bestehen, verschiedene Modelle so zu verknüpfen, dass sie an bestimmten Punkten autonome Entscheidungen treffen können. Mhm. Ja, und dann auch wieder für einen Kunden zum Beispiel, man könnte sich das vorstellen im Bereich Social Media, wir haben eine Datenquelle, der hat klare Anweisungen oder die oder they, ist das ein Neutrum, die Maschine, und die könnte dann zum Beispiel aus Datenquellen und Interessen von Zielgruppen selbstständig Social Media Posts erstellen.
Ja.
Das wäre ein tolles Produkt.
Ja.
Dann reden wir aber sofort wieder über neue Pricing-Strukturen, neue Angebotsstrukturen, wir müssen ganz anders bilanzieren, ja, weil wir bisher halt immer Time for Money machen, und das zeigt aber vielleicht auch, wie tief diese Veränderung geht und auch nochmal der Appell irgendwie, auch Christina Bonitz, spannende Digitalberaterin, neulich geschrieben auf LinkedIn, die meinte so, wer jetzt denkt, wir kämen da so durch, dass wir so vorne so ein bisschen KI und hinten so ein bisschen KI und nebendran so ein bisschen KI machen, also das berühmte schnellere Pferd, das Herr Ford damals gesagt hat, dass man nicht bauen sollte, der irrt, sondern das wird dich halt komplett umwälzen. Und ich glaube auch da wieder, es wird länger dauern, als man denkt. Es wird schneller kommen, als einem lieb ist. Man muss jetzt anfangen. Wir glauben nicht, dass die aktuellen Modelle, dass die aktuellen Interfaces die Interfaces sind, die wir in 10 Jahren alle benutzen.
Ja.
Aber wir müssen jetzt den Umgang damit lernen.
Du hast ungefähr vor einem Jahr gesagt, dass 37% der Entscheiderinnen aus der Branche sich überhaupt mit dem Thema KI beschäftigen, aber eigentlich so keiner so richtig eine Strategie hat. Und hast eigentlich ein bisschen dich beklagt über den Stand der Branche. Wie ist denn das ein Jahr später? Steht ihr denn jetzt schon besser da? Haben schon mehr verstanden, dass also, sich da gerade alles verändert?
Man kann ja mal unten anfangen, die Take-Rates von den Modellen sind ja irre. Also ChatGPT und so, die hatten ja teilweise auch so Downs, aber da merkt man es gerade schon, also je nach Ländern unterschiedlich, in Deutschland ein bisschen zögerlicher, weil wir halt diese Technologieangst haben. Mhm. Aber in UK auch immer ältere Zielgruppen, immer häufiger, immer regelmäßiger zum Beispiel ChatGPT benutzen. Was jetzt ja schon mal darauf hindeutet, dass dort ein neuer Kanal entsteht mit viel Traffic, und das wisst ihr auch als Medientreibende, das heißt, dort wird Investitionen geben, es wird dort Media-Budgets geben oder Media-Angebote,
ja.
Es wird die Möglichkeit geben zu werben und so weiter. Ich glaube, weiterhin sehen wir im Umfragen schon, dass viele EntscheiderInnen sagen, die Erwartungen sind ein bisschen enttäuscht, weil sie in ihrem Konzern wahrscheinlich vor 2 Jahren erwartet hätten, dass das jetzt viel schneller, viel mehr Effizienzen hebelt oder so weiter. Ich glaube aber, dass es jetzt schon langsam angekommen ist bei allen unterschiedlich. Ich sehe es in der Branche noch nicht bei allen so komplett, aber man merkt jetzt auch hier im engeren Umfeld, fast jede Agentur beschäftigt sich damit. So denke ich dann schon mal mehr, mal weniger. Was mir aber immer wichtig ist, ist eher so ein Shift in der Haltung dazu. Also ich finde halt irre, dass wir mit so einer Legacy als Kreativstandort Deutschland und auch Europa, ja, über so eine riesen Erfahrungsschatz verfügen, wie wir diese sich immer weiter verändernde moderne Medienwelt mit tollen kreativen Inhalten versorgen können, distribuieren können, das alles begleiten, managen und beraten. Und jetzt kommt so eine neue Technologie und wir lassen uns irgendwie von so ein paar Tech-Departments an der Nase rumführen, die sagen uns, eure Jobs sind alle weg und das Business ist kaputt und die sind dann so aufgeschreckt und es ist dann so, ein Kollege von mir, Geschäftsführer, sagt immer Babygiraffen auf Glatteis, so, wo ich denke, es würde uns gut tun, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu haben. Das ist eine fantastische Technologie. Ich komme jetzt wieder sehr aus dem Visuellen. Aber dass Dinge aus dem Nichts entstehen, haben wir auch bei CGI gesehen. Also haben wir auch bei 3D gesehen. Das heißt, wenn du mit einem CGI-Artist redest und sagst, hey, nur aus Text oder Daten entsteht ein tolles Bild, das haben wir da auch schon gemacht.
Ja.
Und der Business Case war, und das muss eben vorhanden sein, der Business Case bei CGI war, ich sag mal, 2 Wochen Unreal kostet weniger, ja, um ein Bild herzustellen oder ein Produkt darzustellen, als jetzt eben wieder wie vorher beschrieben, irgendwo hinzufliegen und das Foto zu machen. Plus das Versprechen von CGI ist, wir können Dinge zeigen, die es gar nicht gibt. Ja, ja. Also auf dem Mars Helikopter fliegen oder was weiß ich. Und auch das haben wir geschafft, in unsere Wertschöpfungskette einzubauen. Auch das hat nicht alles ersetzt. Es gibt immer noch Dinge, die wir lieber mit echten Filmen machen, mit echten Menschen. Auch da 3D mit Menschen, ne, Cast hat nicht funktioniert. Es ist uns gelungen, dass in diese komplexe, ja, in diesen Workflow, in diese Wertschöpfungskette einzubetten und auch anzubieten und zu sagen, wo ist es gut und wo ist es nicht gut, weil wir haben die Hoheit darüber. Für mich ist das im Endeffekt auch nur Machine-Generated Content, ja, den wir an verschiedenen Stellen, und zwar an ganz, ganz vielen Stellen, ganz vielen kleinen Punkten in dieser Wertschöpfungskette wertschöpfend einsetzen könnten. Und wir sollten, finde ich, auch das Narrativ bestimmen und die Argumentationshoheit darüber haben, an welchen Stellen das Sinn macht und an welchen nicht. Mhm. Damit auch diese Kunden von uns nicht dauernd verwirrt sind und denken, oh Gott, was passiert denn jetzt? Und nur mal so ein Beispiel zu nennen, wirklich von der Dimension, auch immer aus meinem Data- und IT-Department kam so eine Zahl, in den letzten 30 Tagen haben bei Jung von Matt, unsere 1500 Mitarbeitenden, 1 Million Mal 420 KI-Modelle webbasiert angepingt. Warum ist das so? Weil da sitzt jemand im Schnitt und diese Cutterin benutzt ein Modell, um ein Bild herzustellen. Dann nimmt sie in Photoshop und retuschiert das ein bisschen. Dann wird da ein Beleuchtungsmodell draufgesetzt. Dann wird ein Upscaler draufgesetzt. Und es ist eher so eine, sag ich mal, Plug-in-Industrie. Deswegen glaube ich auch, dass wir jetzt in der nächsten Phase erleben werden, dass es so eine Art von Implementierungsphase geben wird. Die großen Hersteller, zum Beispiel von Kreativsoftware, also Adobe, werden das alle implementieren. Versprechen sie uns auch schon. Und da gehört es ja auch hin. Denn ein nicht geschulter Mensch mit keinem Auge und keinem Referenzpunkt wird aus Midjourney kein gutes Bild rausbekommen. Ein Mensch, der auf vielen Shootings war, der weiß, wie man mit Artdirektoren, mit Fotografen, mit Kameras umgeht und spricht, wird dort einen ganz anderen Erfolg erleben, wenn er ein bisschen diese Technologie gelernt hat.
Und da sind wir ein Stück weit wieder eigentlich bei dem Begriff, den du, glaube ich, ganz am Anfang genannt hast, der Augmented Intelligence,
ja,
oder? Wo wir letztendlich eigentlich lernen müssen, das, was wir können, worin wir gut sind, auch anders zu machen mit neuen Technologien. Und vielleicht liegt da ja auch ein Stück weit ein Schlüssel für die Zukunft, einfach sehr gut darin zu sein, jetzt zu lernen, mit den neuen Technologien das, was man vorher schon gemacht hat, besser, anders, effizienter zu machen.
Aber deswegen dieser Appell vielleicht auch ein bisschen, warum ich dann manchmal auch so ein bisschen da auf die Tube drücke, weil ich finde halt, wir müssen da ein bisschen Selbstbewusstsein zurückgewinnen.
Ja.
Weil wir wissen, wie das geht, wir haben das bewiesen, wir sind ausgezeichnet mit Preisen, mit wir meine ich wirklich die ganze Branche. Und wir sollten uns das nicht einfach so jetzt von so einem, ich kann nicht, von so ein paar Marktschreiern aus der Hand nehmen lassen. Und natürlich ist man besorgt, dass das rein preislich dann eine Argumentation findet. Ne? Vielleicht auch noch zwei Sachen zu dieser Anwendung. Also erstens steckt da ja drin, das war schon faszinierend, ganz am
Welche
Anfang.
Welche Anwendung meinst du?
Die Applikation von diesen Technologien.
Ja,
erstens
ja.
War es auch wieder, um mal auf meinen Dolmetschertum zurückzukommen, es gab so einen Moment, wo sehr technische Leute von uns gesagt haben, hier guck mal, da ist dieses Ding, das kann irgendwie Bilder erstellen, aber wir haben noch nie mit einem Fotografen geredet, wir wissen gar nicht, was wir da reinschreiben sollen. Und dann kam eben eine Artdirektorin, die schon sehr viel Erfahrung hat, die über 20 Jahre bei Jungfern Matt war und die gesagt hat, lass mich mal machen. Und dann gemerkt hat, ich kann da ja einen berühmten Fotografen reinschreiben, oh Achtung Copyright, ich kann da die Brennweite von der Linse eingeben, ich kann den Film eingeben, ich kann den Winkel und so weiter, das muss ich ja alles verstehen, damit das die Maschine dann auch da raus bekommt. Also erstmal war das ein sehr schöner, sag ich mal, verschwesterlicher oder verbrüderlicher Moment.
Ja.
So, das ist sehr spannend. Und das Zweite, was ich sagen wollte, habe ich vergessen.
Okay. Lass uns noch mal den Rahmen noch weitermachen.
Ja.
Und zwar noch mal auf das Thema, wie wir überhaupt mit KI umgehen, auch in der Gesellschaft noch mal ein bisschen darüber sprechen. Also du hast eben schon kurz gesagt, als du in Shanghai warst, hast du gemerkt, die sind viel technologieoffener. Ich war gerade in den USA, auch da ist ein ganz anderer Spirit sozusagen. Regulierung ist eigentlich nebensächlich. Man denkt, man gibt jetzt Vollgas und macht halt ein Stück weit grenzenlos alles mit KI. Gibst du Sachen vielleicht für dich persönlich, wo du sagst, boah, das macht mir vielleicht auch ein Stück weit Angst oder da sehe ich halt auch, da müssen wir halt stoppen. Gibt's für euch bei Jungfern Matt Grenzen, was man machen darf und was man nicht?
Also ich glaube, in dem Bereich, in dem wir das nutzen, ist das absolut risikofrei, muss ich sagen.
Ja.
Also außer würden jetzt jemanden, weiß ich nicht, kann mir jetzt keinen Fall vorstellen, wo jemand das irgendwie kriminell einsetzen könnte oder sowas. Aber auf einer globalen Ebene, auf einer Ebene von Sicherheitstechnologie oder Rüstung oder Privatsphäre oder weiß ich nicht, Meinungsbeeinflussung. Klar macht einem das Sorgen, nur der Punkt ist doch der, wir haben das doch die letzten 10 Jahre auch auf Social Media schon so erlebt. Also die Ambition, dass schlechte Menschen Schlechtes tun, klar, wird durch eine neue Technologie vielleicht nochmal prekärer, aber die Technologie ist nicht der Auslöser dafür. Ne? Ich bin grundsätzlich nicht so angstgetrieben. Ich versuche es eher umzudrehen in eine Art von, was müssen wir denn jetzt tun?
Mhm.
Ja. Und ich glaube, wir sehen jetzt ja schon, dass sich die USA verabschiedet haben von dieser Idee, kollaborativ mit anderen zusammenzuarbeiten. Und es gibt ja immer wieder Appelle, wie auch auf dem BVDW gab es auch einen ganz tollen Impuls von Herrn Nehren, seinen Vornamen vergessen, der eben auch gesagt hat, ja klar, wir müssen jetzt dieses Geld für die Infrastruktur, das die EU und Deutschland jetzt freigesetzt haben, dafür einsetzen, eine unabhängige europäische Digitalinfrastruktur zu bauen. Das geht von Satelliten über Cloud-Services, die wir alle aktuell ausgesourced haben und das ja auch eine Abhängigkeit schafft in eine autonome digitale Infrastruktur. Und die sollte dann meiner Meinung nach, vielleicht kurz ein paar Worte zur Regulation, die könnte doch dann genau im Unterschied zu dem, was draußen los ist, eine wertebasierte, regulierte digitale Realität sein, sage ich mal, Ökorealität, Ökosystem.
Ja.
Gerne auch mit nachhaltigem Strom betrieben, aber da können wir nachher noch drüber sprechen. Und das sollte doch eigentlich die Ambition sein, zu sagen, ja, wow, das muss doch jetzt ein Wake-up-Call sein. Und auch zu dem Thema Regulation. Ich bin überhaupt nicht einer von denen, die jetzt so hier nach Trump und Musk, auch in Deutschland ja immer mehr, die sagen, wir müssen jetzt deregulieren und so. Ich sag immer, ich bin eigentlich sehr froh, dass in dem Kinderzimmer von meinen Kindern in den Spielzeugen kein Dioxin oder Plastik drin ist, weil wir eine Regulatorin haben, was da hergestellt wird oder nicht.
Ja.
Ja. Und ich finde, bei solchen Hochrisikotechnologien ist es die Aufgabe von Politik, eben diesen Rahmen zu bauen. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man das wirklich auch wertebasiert machen würde, dass das sogar ein Asset sein kann, also auch auf einem globalen Markt. Und dass es eben nicht nur ein Schneller und Wachstum und dann wird halt gehobelt und es fallen Späne, sondern dass das eine Art von Qualitätsmerkmal sein kann. Und ich finde das auch ethisch richtig. Was uns aktuell sehr zu schaffen macht, ist, dass die Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung viel schneller ist als die von der administrativen, sage ich mal, Kontrolle. Und wir sind nicht gegen Regulation, aber wir sind gegen diese Unsicherheit, weil Unsicherheit schreckt Unternehmen ab und zu investieren. Und wir haben sehr viel Geld investiert, um den bestmöglichen, das ist ein komisch, kann man gar nicht benutzen, aber den bestmöglichen legalen Rahmen, also das sollte eigentlich der voll legale Rahmen sein, aber es gibt eben noch Grauzonen für unsere Kunden anzubieten, weil viele unserer Kunden wollen jetzt mit AI arbeiten. Ich habe aber vorher schon beschrieben, viele dieser Produkte würden nicht mal DSGVO-konform sein. Jetzt ist es so, dass wir dann zum Beispiel gemerkt haben, manchmal reicht es auch, wenn unser Anwalt einfach mit diesem mit diesem Startup spricht,
ja,
weil irgend so ein US-Startup gar nicht weiß, dass es teilweise daran liegt, dass sie in ihren Terms of Services irgendwelche Angaben nicht gemacht haben. Mhm. Also vielleicht haben sie sogar diese Sicherheitsvorkehrungen, sie haben sie aber nicht da reingeschrieben, weil ihnen das im Zweifelsfall egal ist. Und ich kann das ja verstehen, die bypassen dann die Europäische Union oder so. Also das ist oft ein Dialog, es ist ein Dialog mit den Kunden, weil die müssen auch bereit sein und aufgeklärt werden über die Risiken. Es gibt Möglichkeiten, Risiken zu versichern, aber wir sind ja an der gleichen Stelle. In diesen Foundation Models, wenn wir jetzt mal so einen Bildgenerator nehmen, sind mit ziemlicher Sicherheit Copyright Infringements. Es laufen 4 der 5 Lawsuits, ja auch eins hier am Gericht in Hamburg, glaube ich, gegen Lion. Ja. Die brauchen aber im Zweifelsfall in den USA bis in den höchsten Gerichte noch 5 Jahre. So lange können wir nicht warten. Mhm. Also kann man sich zum Beispiel gegen dieses Risiko versichern, kann man das anbieten. Und wir wollen eben, indem wir zum Beispiel Dinge, wie vorher beschrieben, bei uns auf deutschen oder europäischen Servern hosten, natürlich alle möglichen Regulationen einhalten. So, wir nehmen auch das wieder zum Anlass, darüber zu sprechen und wollen da auch wieder so ein bisschen Opinion Leader sein, ja, weil wir sagen, die ganze Branche muss das verstehen. Da kommen Sachen auf uns zu. Ich weiß gar nicht, ob das vielen bewusst ist, aber jetzt auch durch den EU AI Act eine Kompetenz nachweisen von deinen Mitarbeitenden. Du musst die schulen. Wir müssen die Prompts dokumentieren. So, das sind alles Sachen, die natürlich uns massiv beschäftigen. Mhm. Aber ich würde eben immer, wie gesagt, ein wertebasiertes und gut reguliertes und sicheres Produkt vorziehen einem schnellen, unsicheren, ja, und nicht legalen. So, das möchte ich nicht anbieten, weil wir haben diesen hohen Qualitätsanspruch. Aber der ist gerade gar nicht so leicht zu erfüllen. Ich würde mir da auch mehr Geschwindigkeit wünschen.
Ja.
Ich bin aber auch kein Rechtsanwalt oder der so ein EU-AI-Act aufsetzen kann. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch eine Wahnsinnsaufgabe ist. Ich war in Lissabon auf dem Web Summit. Leider haben die da nur 15 Minuten gekriegt für einen, der quasi der diesen EU-AI-Act sozusagen aufgeschrieben hat. Und die haben aber schon auch spannende Elemente erzählt, von denen ich auch nicht wusste, dass es nämlich ein sehr offenes System ist, dass jedes europäische Land, das auf ein Problem stößt, einen Vorschlag machen kann. Und dann wird das ja quasi sukzessive eingepflegt. Und die haben sich jetzt halt erstmal, glaube ich, die Hochrisikothemen geschnappt.
Ja.
Und da kann man es mit dem Kopf schütteln. Aber ich finde, es ist zu einfach, dann immer zu sagen, ja, das bremst uns jetzt, wir müssen jetzt Gas geben. Also kam jetzt, glaube ich, rüber. Ich glaube, eine gute, begründete Regulation, auf die man sich verlassen kann, die einen sicheren Investitionsrahmen schafft, super. Aktuell macht uns sehr zu schaffen, dass es eben keine Sicherheit gibt, keine Klarheit der Regeln. So.
Ja. Ein letztes Thema noch. Wir haben es jetzt dreimal rausgeschoben.
Mhm.
Energie.
Mhm.
Was beschäftigt dich beim Thema Energie? Also man kann, glaube ich, grob festhalten, der Energiebedarf durch KI ist natürlich immens. Große Tech-Unternehmen in den USA überlegen, eigene Atomkraftwerke zu bauen, um ihre Datacenter mit Energie auszustatten. Du hast es eben gesagt, die Trump-Administration möchte ihren Energiebedarf verdoppeln oder erwartet das.
Also auch was da ist, wieder.
Wie schaust du da drauf?
Ja, also Inside Out, ne? Das sind wieder viele Ebenen. Von unserer Seite ist es eben so, wir bieten dann eben an, wir trainieren unsere Modelle, so wie wir auch unsere Cloud-Server hosten. Das kannst du ja bei jedem Anbieter machen mittlerweile, dass du sagst, es gibt eine grüne Stromoption. Finde ich jetzt erstmal eine Hygienemaßnahme, die man tun sollte, wenn das Thema einem Wicht am Herzen liegt. Auf einer größeren Ebene fällt mir mal auf, immer wenn ich außerhalb Deutschlands bin, also vor 2 Wochen in London auf so einem ganz kleinen Branchen-Event gewesen oder jetzt auch eben auf dem Web Summit, dort ist das Thema Nachhaltigkeit das allererste, das alles durchziehende und das fast schon Hygienethema. Also das wird fast so immer mitgedacht. Und es wird auch sofort gesagt, wie kriegen wir das jetzt hin und wie kriegen wir das nachhaltig hin. Während wir in Deutschland, fand ich schon auch erschreckend, in der Bundestagswahl gemerkt haben, das Thema Klimawandel hat sich quasi in Luft aufgelöst, ist aber noch da. Und hier tut man sich irgendwie schwer damit oder wird in irgendeine grüne Ecke gestellt. Auch in London war es völlig klar, die erste Frage ist, okay, wie kann das jetzt funktionieren? So. In dem Zusammenhang muss man sich schon überlegen, und ich bin kein Physiker, aber ich habe neulich mal gehört, ein generiertes Bild, ungefähr eine iPhone-Ladung.
Mhm. Ich kann
jetzt
gut sagen,
jetzt schmeißen halt irgendwelche Modelle ja mehr so zum Spaß raus zu den Bildgeneratoren. Ich glaube, es muss einem einfach bewusst sein, und es hat ja nicht was mit Schuld zu tun, sondern mit Verantwortung, dass diese Maschine oder dass diese Technologie erstmal sehr viel schmutzige körperliche Arbeit ausgelagert hat. Also es gab eben wahnsinnig viele Menschen in der Südhalbkugel, die eben über eine Verschlagwortung von Bildern diese Maschinen trainiert haben. Das ist aber Arbeit, die nicht stattfindet, die wir nicht sehen. Genau wie wir nicht sehen, wie Leute in Bangladesch unseren Facebook-Algorithmus regulieren und da die schlimmsten Hass- und Kinderporno-Inhalte rausziehen. So, wenn so eine Technologie einen hohen Strombedarf hat oder einen hohen Energiebedarf, finde ich, sollten wir wenigstens die Diskussion führen über den Nutzen oder, sage ich mal, über den Return on Invest. Und es gibt dann immer wieder auch so geile Posts auf Social, wo jemand auch schreibt, ja, super, dass wir nochmal, wie du gerade beschreibst, nochmal zwei Kernkraftwerke bauen dafür, dass jetzt jemand Studio Ghibli-Characters prompten kann. Dann muss man halt mal überlegen, sind wir da nicht auch schon alle, und ich finde es auch wirklich wichtig, ich habe jetzt die ganze Zeit sehr positiv und angstfrei und mutig über diese Technologie gesprochen, und da stehe ich auch dazu. Ich finde es aber genauso wichtig und erwachsen, dass wir uns auch kritisch damit auseinandersetzen und dass wir wenigstens drüber sprechen, so wie wir das jetzt tun. Ich kann nicht beeinflussen, dass USA noch 20 Kohlekraftwerke baut oder so. Die wollen ja sogar wieder fossile Energien machen.
Okay.
Ja. Ich kann aber, und deswegen finde ich es gut, dass du übrigens das Thema immer wieder einfach in den Mittelpunkt stellen. Und für mich ist das zum Beispiel, es ist blöd, das gegeneinander zu werten, aber mein Gefühl ist, dass sich alle schnell bei der Technologie gestützt haben auf Biases, also Rassismus, Reproduktion und so, ethische Fragen, Watermarking und so, kann man damit Wahlen beeinflussen, während ich denke, das ist halt so obvious, bei den großen Dienstleistern, die diese Modelle trainieren, die kümmern sich die ganze Zeit nur darum, weil die natürlich wissen, dass das letzte Internet auch schon diesen Vorwurf hatte. Und ich glaube, dass das so eine, ich sag nicht eine falsche Diskussion ist, aber das lenkt so ab von dem Thema. Ich glaube, das Problem Energie und auch übrigens Rechengeschwindigkeit, also auch da werden wir schnell an die Grenze stoßen und die braucht dann eben Energie. Ich finde, dass das unsere Lebensgrundlage viel krasser beeinflusst. Ich glaube, dass diese Modelle alle, sage ich mal, viele von diesen ethischen Bedenken und rassistischen Reproduktionen ganz schnell rausgehauen haben werden. Ich glaube, dass ein Watermarking auf jeden Fall kommen wird, dass alle Inhalte im Internet mit Wasserzeichen versehen werden und dass wir jetzt über was anderes reden können. Zum Beispiel, wofür wollen wir das einsetzen? Wie setzen wir es nachhaltig ein? Wie setzen wir es sauber ein? Und ich fand schon spannend jetzt auch auf so einem Event neulich eben gelernt, dass doch auch viele Marken, auch Traditionsunternehmen, jetzt doch sagen, wir wollen gerne einmal am Anfang anfangen, darüber nachzudenken, wie können wir die Technologie ethisch oder nachhaltig korrekt nutzen. Und die dann eben sagen, für uns kommt kein Modell in Frage, bei dem das Urheberrecht nicht geklärt ist. Deswegen kommen jetzt neue Player auf den Markt, die sagen, wir haben nur lizenzierte Bilder benutzt, um das zu füttern. Also wenigstens den Dialog zu führen, ich finde, das sollte man schon tun als Branche und bei aller Bejubelung auch immer wieder kritisch hinterfragen, was ist wirklich der Nutzen? Und es gibt auch, finde ich, und das ist schon auch eine Lehre aus diesem Web3-Ding, wo ja auch eine Technologie war, die im Endeffekt unglaubliche Summen an Energie aufgewendet hat, um Rechenaufgaben zu lösen, so ein Wettbewerb, um irgendwelche Menschen eigentlich eine Art von Reichtumsversprechen anzudrehen. Ja. Mhm. Und da war auch mal damals dieser Satz, den ich immer sehr gut finde, den ich auch mal wieder versuche, so anzuwenden für das, was wir tun, ist es a solution to no problem. Ja, also wird da was gemacht, was gar kein Problem löst. Mhm. Und deswegen kann ich mich aber auch wieder so ein bisschen auf meinen Job konzentrieren. Wir sagen bei uns, wir sind eben jetzt raus, stimmt, aus dieser ersten Hype-Phase. Wir können jetzt echte Produkte und echte, sage ich mal, Wertschöpfung unseren Kunden anbieten. Wenn es das nicht wäre, würden wir es nicht tun. Und das ist ja vielleicht auch so ein Maßstab, den jeder für sich so anlegen kann. Ne? Ja. Also um da auch durchzuschneiden, das jetzt nur deswegen zu tun, weil irgendeine vorgesetzte Person sagt, wir müssen jetzt was mit KI machen. Ja. Und ich glaube wirklich nochmal zu dem Rückgrat, dass man ein bisschen den Blick abwenden müsste von diesem schrillen PR-Abteilungen dieser Tech-Konzerne, die einem jetzt die ganze Zeit erzählen, dass morgen alles anders ist und uns wieder ein bisschen zurückbesinnen und ein bisschen Selbstbewusstsein zu entwickeln. Wir haben in der Vergangenheit auch alle technologischen Entwicklungen adaptiert, haben da Jobs geschaffen, haben irgendwie also wirtschaftliche Relevanz erzeugt, und das werden wir auch bei dieser Technologie schaffen.
Ja, absolut. Davon bin ich auch überzeugt. Vielen Dank bis hierhin. Es hat großen Spaß gemacht, mit dir zu reden. Wir kommen jetzt zum letzten Teil, der jetzt schon quasi Tradition geworden ist bei Off the Record, nämlich 10 kurzen Fragen. Also ich stelle dir 10 kurze Fragen oder Anfänge von einem Satz und bitte dich sozusagen.
Nicht so viel zu labern. Ich versuch's.
Genau. Ganz kurz zu antworten. Was ist dein Lieblings-KI-Tool?
Liebsieg.
Okay. Was war dein letzter Prompt?
Oha. Ich kann nicht so schnell darauf antworten.
Es geht vielen so.
Ich war nicht darauf vorbereitet. Ich weiß, was es ist. Ich kann es aber jetzt nicht sagen, weil es war tatsächlich ein gesundheitliches Thema. Okay. Und ich muss sagen, ich kann es nur so sagen, weil es wirklich ein sehr intimes gesundheitliches Thema ist, aber deswegen habe ich so gezögert. Ich mochte auch deswegen DeepSeek so, weil das so, weil man den so beim Denken zuschauen kann.
Ja.
Diese DeepSeek hat mir eine Antwort gegeben, die ich im Internet nicht gefunden habe.
Ach, krass.
Die mir wirklich geholfen hat, gesundheitlich.
Echt?
Ja.
Ja, krass.
Ja.
Okay, lass mir so stehen.
Weiter,
oder?
Ja.
Wovor hast du Angst beim Thema KI?
Ausbildung von Nachwuchs. Wie kriegen wir Menschen in diesen Erfahrungshorizont rein, um überhaupt so eine Maschine zu bedienen? Macht mir wirklich zu schaffen.
Was ist deine größte KI-Hoffnung?
Digitaler Kommunismus. Wir können endlich uns darum kümmern, Gedichte zu schreiben, Liebe zu machen und unsere Kinder zu erziehen, weil die Maschine die nächste Arbeit erledigt.
Spannend. Was kann KI heute noch überhaupt nicht?
Originalität.
Apropos off the record, hast du schon mal selbst KI-Musik erstellt?
Ja, mit Suno, so als Lacher.
Ja.
Ja. Wow. Ist beeindruckend.
Gut, oder?
Muss man so sagen, ja.
Das wird das KI-Buzzword von 2025.
Agents, Agentic Services.
Ja, safe bet. Bisher auch fast der Standard. Aber sehe ich genauso. Das größte Highlight in der KI-Branche?
Lipstick-Produktion von Strasser.
Cool. AI-Produktion. Der größte Flop der Branche?
Virtuelle Avatare.
Vervollständige diesen Satz. KI in Deutschland wird
Uns erneut zum Innovationszentrum Europas katapultieren.
Sehr gut. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke, Pause. Hat viel Spaß gemacht.